Vis-à-vis.
Daniel Kehlmann, im Jahr 2024 gibt es viel zu feiern. Wollen wir mal mit Kafka anfangen?
Ja, fangen wir an mit Kafka. Es kommt viel zusammen, das ist richtig.
In diesem Jahr jährt sich ja sein 100. Todestag. Kafka gilt als weltweit der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache. Und Sie haben jetzt gemeinsam mit dem Regisseur und Autor David Czajko die Serie zu seinem Leben geschrieben. Was fasziniert oder interessiert Daniel Kehlmann an Franz Kafka? Ich vermute jetzt eher über die Bücher, oder wie ist das gekommen?
Also im Grunde hat mich so sehr, also bei ganz großer Verehrung für Kafka, den ich für einen der großen Schriftsteller Weltliteratur halte, also auf einer Ebene mit Dante und Goethe und Shakespeare, also auf dieser Ebene. Aber was mich an diesem Projekt und an der Serie interessiert hat, war vor allem Rainer Stachs Biografie über Kafka, weil er diese Welt, diese Lebenswelt Kafkas so wunderbar reich und genau nachzeichnet und auf der anderen Seite eben auch wirklich zeigt, wie aus Kafkas Leben diese Fiktionen entstanden sind und eben ganz reich in aller Komplexität erklärt, welche Dinge da zusammengekommen sind bei Kafka, um zum Beispiel die Verwandlung oder den Prozess in ihm reifen zu lassen, sozusagen. Und das wollte ich erzählen. Und das kann man eben an keinem anderen Autor so gut, weil es gibt keinen Autor dieser Bedeutung, über den wir so viel wissen. Und über den so eine gute Biografie dann auch noch vorliegt.
Ja, und das ist ja total interessant, aus einer dreibändigen, epochalen Biografie dann ein Drehbuch zu machen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also zuerst habe ich mich mit David Czajko auf die Grundstruktur geeinigt. Eben diese 6 Folgen, wo jede Folge eine andere Perspektive auf Kafka ist, meistens durch eine andere Figur. Also die erste Folge ist eben Max Brod, die zweite ist seine Verlobte Felice Bauer. Die dritte Folge heißt Familie, das ist zum Teil sein Vater und zum Teil das Judentum und der Zionismus. Die vierte Folge heißt eben dann Büro, das ist keine Figur, sondern da ist es seine Arbeitswelt. Die fünfte Folge heißt Milena und die sechste heißt dann Dora und das sind jeweils die Perspektiven auf ihn. Und Rainer Stach erzählt ja sehr szenisch und ich bin das Ganze dann durchgegangen auf der Suche nach Szenen.
In diesem Perspektivwechsel ist Ihnen aber auch ein schönes Porträt eines Menschen gelungen. Ich habe irgendwo mal gelesen von Ihnen, Franz Kafkas Albträume sind unsere tägliche Realität. In seinen dunklen und doch komischen Visionen hat er die Welt erahnt, in der wir jetzt leben.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen ein Werbetext gewesen. Den habe ich schreiben müssen, als wir die Serie sozusagen gepitcht und vorgestellt und beworben haben. Trotzdem würde ich das nicht für falsch halten, was ich da gesagt habe. Also Kafka ist ja von Anfang an gerne als Prophet gelesen worden. Das ist auch eine Lesart, die Max Brod sehr unterstützt hat. Als jemand, der die Dunkelheit des 20. Jahrhunderts vorgeahnt hat und vieles an Katastrophen des 20. Jahrhunderts, nicht nur den Holocaust, auch den Gulag, auch die Technisierung der Welt, auch die überschießende Bürokratie, all diese Dinge. Und der Grund, dass man ihn auf der ganzen Welt liest, dass Menschen ihn in China lesen und in Japan und in Afrika, hat eben damit zu tun, dass eine ganze Welt das Gefühl hat, dass das, was uns betrifft und umschnürt und bedrängt, in diesen eigentlich in der Wurzel sehr privaten Geschichten von ihm gültig vorweggeahnt und beschrieben ist.
Sie räumen ja aber auch total mit Kafka-Klischees auf, sicherlich auch der Biografie von Herrn Stach zu verdanken. Aber ich finde, Sie gehen da ungeheuer verschmitzt mit Kafka um. Warum diese Form und nicht, ja, wie man jetzt naheliegend vielleicht denken könnte, so Kafka-esk, unheimlich?
Also manches ist ja unheimlich. Also zum Beispiel die dritte Folge, die eben Familie heißt, ist so ein langsames Anwachsen von Unbehaglichkeit eigentlich, aus unterschiedlichsten Quellen. Er fühlt sich von seiner Schwester verraten, er muss eine Asbestfabrik managen, er hat Konflikte mit seinem Vater und dann kommt alles zusammen und er schreibt die Verwandlung und dann läuft auch plötzlich der Käfer durchs Bild und verkriecht sich unterm Bett. Dann haben wir aber eine Folge wie die vierte, die heißt Büro, wo das Gegenteil geschildert wird, nämlich, dass seine Arbeitswirklichkeit eine wahnsinnig angenehme war. Es war eine ganz helle, heitere Arbeitsatmosphäre und das erzählen wir eben, also das ist ganz gegen das Klischee.
Schon fast als Office-Komödie haben Sie.
Ja, das haben wir auch tatsächlich so gesagt, David und ich. Wir haben gesagt, das ist eine Office-Komödie, die vierte Folge. Also wir haben beides gemacht, aber dann gibt es eben andere Teile, die heiter und luftig und komödiantisch sind.
Auch gerade in den Dialogen fand ich.
Ja, das mache ich eben wahnsinnig gerne. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich neben den Romanen auch Drehbücher mache und auch Theater mache, weil ich so wahnsinnig gerne Dialoge schreibe. Und in dem Fall war natürlich die zusätzliche Erschwerung, Kafka sprechen zu lassen.
Hat sich das manchmal kühn angefühlt, dass Sie ihn jetzt Worte in den Mund legen? Kafka spricht ja teilweise wie gedruckt, sehr wahrhaftige Sätze.
Ja, das hat sich kühn angefühlt. Da musste ich mich wirklich erst vorarbeiten, wie ich das mache. Und Kafka, das merkt man nun in den Briefen, Kafka drückt sich immer mit seiner ganzen literarischen Kraft und Begabung aus. Also so wie wir alle das wahrscheinlich machen, dass wir manchmal sehr aufwendig schreiben und manchmal schnelle E-Mails wegfeuern, das hat er nicht gemacht, sondern Kafka hat immer auf dem gleichen hohen Niveau geschrieben, immer. Und das heißt, die Vermutung, dass er dann auch auf einem sehr hohen Niveau gesprochen hat, ist zumindest nicht absurd. Aber es muss natürlich trotzdem gesprochene Sprache sein. Man kann nicht einfach seine Briefe abschreiben. Und das war das, woran ich am meisten, längsten gearbeitet und hin und her überlegt habe. Einerseits Dinge schon zu verwenden, die Kafka geschrieben hat in seinen Briefen und im Tagebuch. Aber andererseits daraus Dialog zu machen, der eben doch ein lebendiger Dialog ist und nicht sich liest wie abgeschriebene Briefe. Und da kommt natürlich, man arbeitet ja nicht im luftleeren Raum, sondern man hat auf der anderen Seite, hatten wir diesen wunderbaren Schauspieler, Joel Bassmann, der eben das alles auf eine Weise zum Leben erweckt hat, wie man es nicht oft erlebt.
Dann gibt es ja auch noch was zu feiern. Sie erhalten in diesem Jahr den Ludwig-Börne-Preis. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Und wenn ich kurz angeben darf, am gleichen Tag habe ich erfahren, dass meine Bücher in Russland verboten wurden. Das nehme ich, ist fast noch besser als ein Literaturpreis. Beides am gleichen Tag macht mich sehr stolz.
In der Begründung jetzt zu dem Börne-Preis heißt es, Ihr Werk trage zum tieferen Verständnis der Gegenwart bei, eben auch weil Ihr Blick in die Vergangenheit so eine Relevanz für uns heute hat. Woran arbeiten Sie denn jetzt gerade?
Jetzt im Augenblick habe ich gerade abgegeben ein ganz kleines Buch für den Kiepenheuer und Witsch Verlag über Leo Perutz. Für diese Reihe Bücher meines Lebens heißt diese Reihe, die Volker Weidemann herausgibt, in der Autoren über jeweils einen anderen Schriftsteller, ein Vorbild, jemanden schreiben, dem, also einen anderen Schriftsteller schreiben, den man besonders schätzt. Und da habe ich über Leo Perutz geschrieben, ein Zeitgenosse von Kafka, jemand, der eine Zeit lang sogar in der gleichen Versicherung arbeitete. Die beiden dürften sich auch gekannt haben, aber das ist nicht belegt. Und ein Schriftsteller, den ich ganz besonders schätze, der aber bei weitem nicht so bekannt ist, wie er sein sollte. Und jetzt werde ich bald, es hilft nichts, mit dem neuen Roman anfangen.
Da können wir ja gespannt sein. Und noch ein Jubiläum in diesem Jahr, 300 Jahre Kant. Dazu haben Sie auch ein Gesprächsbändchen mit herausgegeben, der ja besagt, dass man ziemlich kompromisslos auf den inneren Kompass hören muss. Ich finde, das ist gar nicht so leicht. Wie gehen Sie denn jetzt mit den vielen Krisen und Kriegen um?
Ja, es fällt einem sehr schwer. Also eine Zeit lang habe ich ganz gut innerlich widerstanden. Aber jetzt fängt es schon an, dass ich sehr schlecht schlafe, auch schon zuweilen. Ich halte mich fest im Augenblick an der optimistischen Hoffnung, dass es eben überhaupt nicht sicher ist, dass Trump in Amerika die Wahl gewinnt. Im Gegenteil, machen sich genau die Leute, die immer gesagt haben, Trump hat keine Chance, Präsident zu werden, sagen jetzt mit derselben falschen Sicherheit, oh, der kommt sicher wieder. Er wird wahrscheinlich nicht wiederkommen. Und wenn Biden gewinnt, dann werden auch viele andere Krisen, die wir uns heute so bedrängen und bedrücken, wird langsam so etwas mehr Vernunft in die Welt zurückkehren. Wenn diese extreme Drohung, dass Amerika wirklich die Welt der demokratischen Staaten verlassen könnte, wenn die mal vom Tisch ist, wird alles langsam sukzessive ein bisschen besser werden. Das ist so die Hoffnung, an der ich mich festhalte. Das ist keine Prognose, das ist eine Hoffnung.
Ja. Ja, als Schriftsteller zeigen Sie ja immer die Komplexität des Lebens. Das haben wir lesen können bei Georg Wilhelm Pabst, der ins Nazi-Deutschland zurückkehrt. Und irgendwie ja auch bei Kafka, man sieht, wie das Büro und auch die Familie auf ihn wirkt, um dann diese Texte schreiben zu können. Wie geht es dann mit dieser moralischen Eindeutigkeit weiter?
Naja, moralische Eindeutigkeit ist ja für fiktionales Erzählen nie so gut. Das ist ein innerer Drahtseilakt sozusagen. Das habe ich ja in Lichtspiel sehr stark versucht, einen Roman zu schreiben, der einerseits sich ganz in einer moralischen Grauzone abspielt, von einem Menschen, der Schritt für Schritt kleine Kompromisse macht und keiner davon ist unmöglich. Und nie kommt ein Schritt, wo man sagt, ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso er das macht, sondern alles ist irgendwie nachvollziehbar. Aber deswegen gebe ich als Autor, als Erzähler nicht der Figur gegenüber den moralischen Kompass auf, sondern im Gegenteil, die moralische Frage, was wäre richtig gewesen, stellt sich immer stärker, aber ich versuche die nicht gleichzeitig zu beantworten. Also das ist sozusagen das Paradox, in dem sich überhaupt erzählende Literatur abspielt, dass, wenn es um moralische Fragen geht, dass man nicht klüger sein darf als seine Figuren. Also für mich einer der gefährlichsten und zu einfachsten Sätze, gerade deswegen zu einfach, weil er auch eine gewisse Richtigkeit hat, aber eine zu einfache Richtigkeit ist dieses, wer weiß, was ich gemacht hätte. Die meisten Leute, die sagen, oh, wer weiß, was ich gemacht hätte damals, meinen damit, sie wissen schon ganz gut, was sie gemacht hätten. Sie wissen schon ganz gut, dass sie sich angepasst hätten. Und natürlich weiß keiner von uns, was wir machen würden, wenn wir wirklich auf die Probe gestellt werden. Aber ich glaube, das Richtige, was wir immer sagen müssen, ist, ich hoffe, wenn ich auf die Probe gestellt werde. Ich muss hoffen, dass ich die Probe bestehen würde. Ich kann nicht einfach die Achseln zucken und sagen, Korruption ist überall und Kompromisse sind überall, sondern man muss zumindest hoffen, dass man es sich nicht so einfach machen würde.
Daniel Killmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.